Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Zu Gast ist
Thorsten Faas, Politikwissenschaftler und Wahlforscher und Professor für politische Soziologie an der Freien Universität Berlin. Hallo Herr Faas, schön, dass Sie da sind.
Ich grüße Sie, hallo.
Herr Faas, als Wahlforscher beobachten Sie ja sehr genau, wie Wahlen so vonstatten gehen. Und wir möchten in dieser Stunde unter anderem auf verschiedene Wahlen gucken. Was mich aber jetzt zu Anfang erstmal interessiert, zu Corona-Zeiten ja, wählt man ja weniger präsent. Der CDU-Parteitag war digital, in den USA gab es viel mehr Briefwählerinnen und Wähler. Sie als Wahlforscher, gucken Sie da ganz anders auf die Wahlen? Müssen Sie die anders erforschen?
Ja, an der Stelle könnte man sagen, ist die Pandemie erstmal spannend, weil sie Wahlen sehr grundsätzlich verändert. Sie haben es schon angesprochen, Wahlkampf zu führen ist sehr, sehr schwierig in diesen Zeiten. Auch der Wahlakt selber, ihn zu organisieren, den Wahlzettel in die Urne zu bringen, wenn Sie so wollen, das ist alles viel, viel schwieriger. Das wirft für uns als Wahlforscherinnen und Wahlforscher neue Fragen auf. Aber trotzdem würde ich nicht so weit gehen. Ich hätte es lieber sehr klassisch an der Stelle und ohne Pandemie. Das wäre mir in der Abwägung doch viel, viel lieber.
Ja, mal schauen, was diese Stunde bringt. Ohne Pandemie kommen wir, glaube ich, nicht aus. Vielleicht wird es trotzdem klassisch. Mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Stunde. Ich bin Jana Münkel und Thorsten Faas, Politikwissenschaftler und Wahlforscher, ist mein Gast. Pandemüde, das Wort finde ich ziemlich lustig. Das ist ein Adjektiv, das hat ein Kollege von mir erfunden, um die Pandemiemüdigkeit auszudrücken. Und ja, ich fand es ganz passend, dieses Gefühl so mit einem Adjektiv zu fassen. Thorsten Faas ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Er ist hier in dieser Stunde bei mir zu Gast. Herr Faas, sind Sie auch pandemüde?
Ja, ein sehr, sehr schönes Wort in der Tat. Es ist schon sehr anstrengend, sowohl privat als auch, wenn ich an den universitären Kontext denke, auch dort, die Studierenden sind nicht da. Man bemüht sich, alles so gut wie möglich hinzukriegen über digitale Lehre, über Videokonferenzen. Aber das zehrt schon und man muss sehen, wir sind gerade mal im Januar, wenn wir uns ein gutes Jahr zurückversetzen, dann gab es praktisch noch kein Corona, der erste Lockdown. Das war ja erst so März, April. Also ich glaube auch, das ermüdet so ein wenig das Wissen, die Erwartung. Es dauert wahrscheinlich doch noch einen Moment.
Ja, wir sind nicht die Einzigen, die diese Pandemiemüdigkeit spüren, die runterdrückt. Es gibt eine neue Umfrage, den ARD Deutschland-Trend. Da haben tatsächlich fast die Hälfte, also 49% aller Deutschen, oder war eine repräsentative Umfrage, also wirklich fast die Hälfte sieht, dass die Auflagen sie stark belasten oder sehr stark belasten. Ist das aus Ihrer Sicht, wenn jetzt alles so schwierig wird und nervig wird, ist das der richtige Zeitpunkt, um über Lockerung zu diskutieren? Weil die Zahlen ja doch langsam, aber sicher sinken?
Auch das begleitet uns ja eigentlich in dieser Pandemie schon lange. Dieses permanente Abwägen, wo muss es strenger gehandhabt werden, wo soll aber auch gelockert werden. Darüber versuchen ja durchaus auch Politiker und Politiker, sich zu profilieren. Aber diese Zahl alleine zeigt natürlich schon, wie gravierend sozusagen auch die Eingriffe in das Leben der Menschen sind, wie schwer das auch durchaus zu rechtfertigen ist. Und das ist vielleicht auch in der jetzigen Debatte nochmal ein Punkt, der es nicht einfacher macht, um es vorsichtig zu formulieren. Ich glaube, die Argumentation, die Begründung für den Lockdown, die hat sich wieder mal so ein Stückchen verschoben. Denn ganz lange hieß es ja, und aus guten Gründen, ich will das gar nicht in Frage stellen, ich bin kein Virologe, aber aus guten Gründen hieß es immer, wir müssen unter diese 50, wir müssen es in den Griff kriegen. Jetzt sinken die Zahlen, aber jetzt heißt es so ein wenig, ja, aber jetzt gibt es diese möglicherweise gefährlicheren, ansteckenderen, auch was die Verläufe betrifft, möglicherweise gefährlichen Mutationen. Und deswegen, obwohl die Zahlen sinken, müssen wir jetzt da immer noch sehr vorsichtig sein. Auch da glaube ich, das stimmt. Wir haben ja in anderen europäischen Ländern gesehen, wie schnell es auch mit diesen offenkundig infektiöseren Varianten gehen kann. Aber das macht es noch mal schwerer, jetzt zu wissen, okay, jetzt haben wir doch eigentlich dieses Ziel, Zahlen sollen runtergehen, erreichen. Jetzt kriegen wir das Nächste sozusagen geschmissen, woran wir uns wieder anpassen müssen. Das ist schon wirklich eine große, große Herausforderung. Die Begründungen von Seiten der Politik sind auch nicht immer einfach. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Wir bewegen uns in größter Unsicherheit. Insofern könnte man es auch mal positiv formulieren und sagen, eigentlich faszinierend, wie gut die Menschen, die allermeisten mitmachen, wie hoch das Vertrauen auch, was sehr Kostbares ist in diesen Tagen, wie hoch das Vertrauen ist. Aber es ist ein schmaler Grat und es ist schwierig.
Sie haben ja gerade diese Marke von diesen 50 Fällen pro 7 Tage, pro 100.000 Einwohner schon genannt. Das war immer so ein bisschen gefühlt diese Zielmarke. Jetzt gibt es eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die fordern, nee, die Strategie müssen wir ändern. Wir müssen eigentlich nicht auf diese 50 gucken, weil das rottet das Virus nicht aus. Wir müssen eher sagen, wir fahren jetzt diese No-Covid-Strategie, so nennen die das. Die Maßnahmen sind die gleichen, aber die Art des Ziels ist anders. Es wäre dann eher so ein Wettbewerb zwischen Regionen. Wer schafft es als erstes, so wenig Fälle wie möglich zu haben? Australien macht das vor. Ist das diese andere Art der Kommunikation aus Ihrer Sicht sinnvoll?
Das ist erstmal spannend, weil es zeigt, dass es durchaus eine Debatte geben kann, was eigentlich die richtige Abwägung auch von Kosten ist, die man Menschen oder auch Systemen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kultur aufbürdet und was der Vorteil auch wäre, der damit verbunden ist. Ich glaube, auch das ist so eine Reaktion auf die Ermüdung, dass die Feststellung oder die Erkenntnis dieser permanente, vielleicht nicht ganz harte Lockdown, vielleicht ist der schlimmer als ein kurzer, aber dafür sehr harter Lockdown, der aber eben den Reiz hätte, dass wir danach in Anführungszeichen durch wären. Da wird dann immer in der Tat, Sie haben es angesprochen, auf Neuseeland, Australien verwiesen. Es gibt halt nur den kleinen Unterschied, dass das Inselstaaten sind und man insofern vielleicht nochmal fragen könnte, müsste dann diese Zero-Covid-Strategie, die müsste ja dann eigentlich paneuropäisch in ganz Europa greifen, weil sonst müssten wir uns wieder abriegeln. Auch das war eine Debatte, die hart war. Also das ist alles faszinierend. Ich finde das auch sozusagen als jemand, der sich für Zahlen auch in seiner eigenen Forschung interessiert, faszinierend, auch wenn das nicht mein Thema ist. Aber es zeigt, die eine richtige Patentlösung, die kann es vielleicht gar nicht geben, weil wir einfach auf Sicht fliegen in dieser aktuellen Situation.
Ich würde gerne die Lockerungsdebatte nochmal an einem Beispiel aufmachen. Es ist ja immer so die Frage, Schulen auf, Schulen zu, Kitas auf, Kitas zu. Die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die sagt das dazu.
Wir sehen bei den Kindern wirklich jetzt auch langsam eben Vereinsamung. Wir sehen Übergewicht, Bewegungsmangel, ganz abgesehen von der Bildungsgerechtigkeit und den psychischen Folgen. Und insofern, ich bin im ganz engen Austausch mit den Kinder- und Jugendärzten. Es ist völlig klar, wir müssen nach dem 14. Februar auch Öffnungsperspektiven, Öffnungsschritte in Kitas und Schulen machen. Und wenn wir über Lockerungen reden, dann müssen Kitas und Schulen die Ersten sein, die dran sind.
Hat Franziska Giffey recht, Herr Faas?
Sie hat im Mindesten recht, wenn sie auf die Ungerechtigkeiten oder man könnte auch vorsichtiger formuliert sagen, die Ungleichheiten verweist, die damit verbunden sind, mit all diesen Maßnahmen. Die betreffen uns einfach in immens unterschiedlichem Maße. Das hängt von Familienkonstellationen ab, hat man Kinder oder nicht. Das hängt auch einfach von ökonomischen Möglichkeiten ab. Und das kommt manchmal in der Tat ein wenig zu kurz. Was die Kinder, was die Kitas, die Schulen betrifft, da finde ich interessant, dass wir in der Tat auch in diesem einen Jahr sehr verschiedene Akzentuierungen schon gesehen haben. Denn eine der Lehren des ersten Lockdowns, März, April vergangenes Jahr, war ja in der Tat, dass die Kinder, die Schulen eigentlich viel höher auf der Prioritätenliste zukünftig angesiedelt sein sollten. Und das hat man ja auch tatsächlich versucht, sehr, sehr lange umzusetzen. Aber im Moment ist die Situation eben doch wieder die, dass man mit Blick auf die Kitas es anders bewertet, eben auch diesen Multiplikatoreffekt, der mit Kitas, mit Schulen verbunden sein kann, weil sich dort eben Kinder aus sehr unterschiedlichen Kontexten treffen, dort das Virus dann eben weiter verbreiten. Das hat sich jetzt doch wieder ein Stück weit verschoben. Und insofern, sie sprach ja auch nur von Perspektiven. Also das wird eine schwierige Debatte. Und wenn wir auf die Woche zurückschauen, als die Kanzlerin sich mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten getroffen hat, das schien ja wieder eine der umstrittensten Fragen zu sein. Wie gehen wir mit Kitas, wie gehen wir mit Schule um? Und da merkt man einfach auch, dass da tun sich auch die Verantwortlichen nicht leicht. Aber es ist einfach eine wahnsinnig schwere Abwägung zwischen all diesen unterschiedlichen Interessen. Fakt ist aber im Moment, wir haben eine kleine Tochter, wir merken es durchaus auch selber, das mutet den Kindern auch wahnsinnig viel zu. Und es ist mehr als nachvollziehbar, dass man das sehr, sehr gerne lindern und abmildern würde.
Also höre ich raus, Sie können sich da nicht entscheiden zwischen lockern, nicht lockern. Ist komplex.
Es ist komplex und letztlich stehen ja hier Ziele im Raum. Also bei keinem würde man hier sagen, nein, das ist ein falsches Ziel. So, dass es, die Wirtschaft muss laufen, die Kitas sollen offen sein. Wir alle wollen vielleicht wieder Kultur genießen können. Wir wollen uns einfach auch treffen, austauschen können. Bei keinem dieser Ziele würde man ja sagen, nein, das Ziel ist falsch. Sondern es geht ja wirklich nur um eine Abwägung, um eine Priorisierung der Ziele. Und das ist dann letztlich auch eine Frage von Werten, die man verinnerlicht hat, wie man einfach zu diesen Abwägungen kommt. Und da wäre es vielleicht auch vermessen, dass jeder und jede von uns exakt zur gleichen Abwägung kommt. Das entpflichtet nicht Politiker und Politikern zu begründen, warum sie am Ende Entscheidungen treffen. Aber zu glauben, es gäbe eine richtige, für alle richtige, völlig akzeptable Lösung, ich glaube, das ist so ein Wunsch nach Einheitlichkeit und nach Standardisierung, der einfach nicht realistisch ist.
Also richtige, ganz komplett alle zufriedene Entscheidungen gibt's nicht, sagt Thorsten Faas, Politikwissenschaftler von der Freien Universität in Berlin. Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas ist zu Gast hier bei mir und wir ordnen zusammen ein bisschen die Themen der Woche. Und ein Bild ist mir ziemlich doll im Kopf geblieben. Putin als Sonnenkönig mit so einem riesigen Palast an der Schwarzmeerküste. Das zeigt ein Video des Oppositionsführers Alexei Nawalny. Und das ist diese Woche veröffentlicht worden, obwohl Nawalny ja gerade selber in U-Haft sitzt. Und Nawalny hat trotzdem noch eine laute Stimme. Er hat im ganzen Land heute zu Demonstrationen aufgerufen. Und diese Demonstrationen laufen jetzt auch schon. Und Herr Faas, erstmal an Sie die Frage, Nawalny ist zurück nach Russland gereist, nach seiner Vergiftung in die sichere Verhaftung eigentlich rein. Wie verrückt muss man denn sein?
Ja, das ist in der Tat eine sehr, sehr berechtigte Frage. An der Stelle aber zugleich merkt man auch, dass er offenkundig jemand ist, der sehr strategisch denkt, der auch sehr stark in Symbolen, in Bildern denkt und dem natürlich klar war, dass er ihn diese Verhaftung erwarten würde. Der aber vielleicht auch bereit war, genau dieses Signal, dieses Symbol eben auf sich zu nehmen, damit aber auch zu schaffen. Ich meine, er ist ein Oppositionspolitiker, der seit Jahren Putin das Leben schwer macht, aber umgekehrt natürlich noch viel mehr dem Putin das Leben schwer macht. Aber trotzdem, er scheint so der Einzige zu sein, der wirklich auch, sehen wir ja auch just heute, Massen mobilisieren kann und insgesamt wirklich bemerkenswert zu sehen, wie fragil Demokratie letztlich doch ist. Sie haben mich ja eingangs als Wahlforscher angesprochen, wie selbstverständlich wir bestimmte Dinge nehmen, die, wenn wir etwa nach Russland schauen, auf Nawalny schauen, die aber alles andere selbstverständlich sind. Und man sieht es eben daran, was er offenkundig bereit ist, auf sich zu nehmen.
Und uns zugeschaltet ist jetzt unser Russland-Korrespondent Tilko Gries. Er steht direkt in Moskau und der schaut sich eben diese Demonstrationen für uns an, beobachtet die. Herr Gries, wie ist denn die Lage gerade vor Ort? Ich habe gelesen, es gab schon einige Festnahmen.
In der Tat, die gab es und die gibt es seit ein, zwei Stunden, wird im Prinzip festgenommen auf dem Puschkin-Platz hier, ganz zentral gelegen in Moskau. Und rund um den Puschkin-Platz herum auch. Ich habe mich ein klein bisschen wegbewegt von diesem Platz, um eine gute, funktionierende, nicht überlastete Funkzelle zu erwischen, um mit Ihnen gut sprechen zu können. Aber was ich hier sehe auf dem Boulevardring, der auf diesen Puschkin-Platz hinaufführt, ist tatsächlich eine große Zahl von Menschen. Eine große Zahl von Menschen, die in Richtung dieses zentralen Demonstrationsortes heute führt. Man hat fast den Eindruck, als sei da hinten ein Fußballspiel oder so etwas und die Leute wollten in ein Stadion. Aber nein, es geht darum, heute sich zu versammeln zu dieser Demonstration. Zahlen kann ich Ihnen noch nicht nennen, dafür ist es sicherlich noch zu früh. Aber ich sehe auch in den Nebenstraßen die Sicherheitskräfte, die Nationalgarde, die Sondereinheiten der Polizei, die dort mit ihren Hundertschaften stehen und mit sehr, sehr vielen auf Russisch heißt es Aftersaki, also die Polizeitransporter, in die dann die Festgenommenen eingeladen werden. Gelegentlich erreichen mich aktualisierte Daten von Festnahmen. Wir liegen sicherlich russlandweit jetzt weit über, ich würde sagen, 400 wahrscheinlich schon.
Und Herr Gries, Sie haben es gerade geschildert, da folgen viele Menschen den Aufrufen von Nawalny, die auch über Social Media sehr viel geteilt wurden. Können denn diese Demonstrationen aus Ihrer Sicht dem System Putin, nenne ich es jetzt mal, was anhaben?
Das ist heute Mittag so noch nicht zu sagen. Wir stellen Trends fest, die seit einigen Jahren anhalten. Es gibt Demonstrantinnen und Demonstranten, die ich hier sehe, sind alle jüngere Generation, also kaum jemand älter als 30 Jahre, sofern man das unter Maske und unter der Winterjacke erkennen kann. Aber das ist eine Generation, die, ja, das ist eigentlich die putinsche Generation, die kaum einen anderen Präsidenten kennt, die mit ihm aufgewachsen ist und die aber auch zugleich nicht mehr die Furcht verspürt, die viele ältere Menschen noch aus Zeiten der Sowjetunion eingeimpft bekamen in ihrer Kindheit. Also das ist der eine Trend, den wir sehen. Auf der anderen Seite, heute am 23. Januar wird noch kein großer Riss durch dieses Regierungssystem gehen. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt so sein wird. Wenn überhaupt, dann bräuchte es mehrere, sehr viele solcher Tage. Und es bräuchte wahrscheinlich auch einige ökonomische Schocks, wenn das Geld ausgeht und Reichtümer nicht mehr verteilt werden können. Dann sind autoritäre Regime möglicherweise schneller am Ende als mit Geld.
Dann würde ich gerne noch eine Frage an unseren Gast Thorsten Faas richten, Politikwissenschaftler und Wahlforscher. Herr Faas, was denken Sie, kommt es zu so einer Art Showdown zwischen Putin und Nawalny? Würden Sie dem zustimmen?
Naja, Showdown würde ja irgendwo Augenhöhe implizieren. Und wir haben ja doch erlebt, dass man davon eigentlich nicht ausgehen kann. Wenn man auch nochmal sich in Erinnerung ruft, dass er vergiftet wurde, letztlich ja eigentlich ein Mordanschlag in letzter Konsequenz auf ihn verübt wurde. Da finde ich es schwer zu sagen, dass es da zu einem Showdown kommt. Aber er ist sicherlich jemand, ich finde auch den Verweis auf die jungen Leute an der Stelle interessant, dem es gelingt, eben Gruppen zu mobilisieren, Gruppen auf die Straße zu bringen. Und das ist natürlich für ein solches Regime eine Herausforderung, eine Provokation. Aber wir reden sicherlich in keiner Weise von einem symmetrischen Verhältnis zwischen Putin auf der einen Seite und Nawalny auf der anderen Seite. Insofern wäre ich da sehr vorsichtig.
Noch eine kurze Frage an unseren Korrespondenten in Russland, Tilko Gries. Herr Gries, was bedeutet denn aber das jetzt für Nawalny? Er hat diese starke Stimme aus der Haft heraus, muss aber dann ja wahrscheinlich länger in Haft bleiben?
Ich rechne damit, weil er eine solche Symbolkraft entwickelt hat hier, gerade in den letzten Wochen und Monaten und insbesondere durch seine Rückkehr nach Russland. Das ist nicht zu unterschätzen, welch einen Respekt ihm das eingebracht hat, mutmaßlich auch im Kreml selbst. In der Kreml-Administration hatten wohl viele damit gerechnet, dass er da bleibt, wo er ist, nämlich in Europa, in Deutschland und eben nicht zurückkommt. Aber das hat er nun, diesen Gefallen hat er im Kreml eben nicht getan. Also das ist ja ein Tag der Symbole in der Tat. Wenn heute sehr viele Menschen tatsächlich in Moskau zusammenkommen, dann ist das ein Symbol, das ihm zumindest helfen kann. Wenn noch mehr Symbole dieser Art hinzukommen, auch internationale Aufmerksamkeit, dann kann ihm das weiterhelfen. Aber ich denke, es droht ihm dennoch eine Haftstrafe von, wir werden es sehen, wahrscheinlich längerer Zeit.
Wir möchten gemeinsam auf die ersten Tage von Joe Biden als neuem 46. Präsident der USA gucken. Herr Faas, da sind ja von der Inauguration ganz, ganz viele Bilder hängen geblieben. Mir geht das zumindest so. Also zum Beispiel Joe Biden und die neue First Lady, die vom Kapitol auf ein riesiges Feuerwerk schauen und Katy Perry singt Firework. Fand ich pathetisch, aber irgendwie auch ein bisschen beeindruckend. Was ist denn bei Ihnen als Bild hängen geblieben von dieser Feier, muss man ja sagen?
Ja, in der Tat, das ist eine Feier und das alleine ist schon bemerkenswert. Und Sie haben es angesprochen, man fragt sich so ein wenig, ist das vielleicht so ein bisschen drüber, so ein bisschen too much alles. Aber trotzdem, es ist natürlich für eine Demokratie ein absolut feierlicher Moment, wenn Macht friedlich weitergegeben wird, wenn es zu dieser friedlichen Amts- und Machtübergabe kommt. Und es hat ja auch immer sehr, sehr schöne Momente. Das Gedicht, was verlesen wurde von der jungen Dichterin, einfach auch die Kultur, die dort eingebunden wird. Der erste Second Gentleman, der dort plötzlich sichtbar wurde und damit natürlich viel wichtiger noch die erste weibliche Vizepräsidentin. Das waren schon sehr, sehr starke Signale. Zugleich war es natürlich, vor 4 Jahren war es ja die größte Inauguration ever, haben zumindest manche gesagt. Diesmal war sie sehr, sehr klein, Corona-bedingt. Das war sicher auch an der Stelle ein kleiner Wermutstropfen und war so ein bisschen schade, weil es fehlt eben genau diese Begeisterung der Menge, wenn man so will, die musste dieses Mal ausbleiben. Und das wäre eigentlich auch ein starkes Signal für Joe Biden, für diese Amtsübergabe von Trump an Biden gewesen.
Sie haben gerade diese Menge schon angesprochen. Die braucht es ja, das Volk, um auch so eine Art Einheit zu demonstrieren. Und das war auch immer wieder Thema bei der Inauguration, also Unity, Einheit. Und Joe Biden hat das in seiner Antrittsrede so aufgegriffen.
This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America. If we do that, I guarantee you we will not fail. We have never, ever, ever, ever failed in America.
Also Einheit ist der Weg nach vorne, nur so kann es gehen, jetzt mal salopp zusammengefasst. Ist die Einheit der Weg nach vorne, Herr Faas?
Das ist ja erstmal auch der symbolisch wichtige Teil an diesem Tag eigentlich. Ich meine, wir haben dort ein präsidentielles System, wo wir einen monatelangen Wahlkampf letztlich zwischen zwei Personen, die aber für zwei Richtungen stehen, erleben, der mit einer unglaublichen Härte und Intensität, auch wahnsinnigen finanziellen Mitteln geführt wird. Und dann ist es natürlich wichtig, nachdem das Wahlergebnis feststeht, das Land auch wieder zusammenzuführen, nicht permanent diese Unterschiedlichkeit zu betonen. Genau deswegen hat man ja auch betont, wie wichtig es eigentlich ist, dass das Weiße Haus übergeben wird, dass der Amtsvorgänger eben auch zugegen ist bei der Inauguration, hat dieses Mal alles nicht funktioniert. Umso wichtiger oder kompensieren könnte man fast sagen, hat Joe Biden versucht, an diese Einheit zu appellieren. Aber auch das zeigt nochmal, dass wir sprachen ja eben über Russland, da wird quasi ein Amtsinhaber von außen, von einem Oppositionspolitiker herausgefordert. Im amerikanischen Kontext hatte man ja fast das Gefühl, dass die Demokratie von innen heraus, von Donald Trump als Präsidenten herausgefordert wird. Aber auch das zeigt, das Land steht vor einer riesigen Herausforderung und Joe Biden muss jetzt den schmalen Grat finden, eben der Präsident aller Amerikaner sein zu wollen. Das hat er sehr deutlich betont. Aber wenn man seine ersten Executive Orders anschaut, also was hat er jetzt als erstes umgesetzt, wo er auch keine Zustimmung des Kongresses braucht, dann sind das natürlich Wahlversprechen, die er im Wahlkampf an seine Wählerinnen und Wähler gemacht hat. Und man muss schauen, ob es gelingt, beides letztlich zu bedienen. Die Demokratie, das Land, die Einheit insgesamt zu stärken, die Demokratie zu stärken. Democracy has prevailed, hat er gesagt. Aber eben doch auch seine Wahlversprechen, denn auch das ist integraler Teil einer Demokratie, auch die Wahlversprechen umzusetzen. Und das ist mal wieder an der Stelle eine riesige Herausforderung. Ich bin gespannt, wie gut ihm, aber auch natürlich im Team zusammen mit Kamala Harris, das gelingen wird. Denn der Riss ist tief in diesem Land. Also wenn er von den United States of America spricht, ist das ein Ideal, das aber sicherlich aktuell nicht unbedingt empirisch auch sein Pendant findet.
Und wie ist das? Sie haben ja gerade gesagt, von innen heraus ist die Demokratie bedroht gewesen. Wir haben ja alle noch die Bilder vor Augen vom Kapitol, wo sich vor wenigen Wochen ein Mob gewaltsam Zutritt verschafft hat. Vielleicht, wenn Sie jetzt nur eine ganz kurze Sache nennen müssten, was muss Biden tun, um auch die Menschen, die eben nicht davon überzeugt sind, dass er ihr Präsident ist, mitzunehmen? Was müsste Biden da tun? Nur ein, zwei Sätze bitte.
Er kann es eigentlich immer nur symbolisch betonen und das wird er auch immer wieder tun. Und er wird auf seine Biografie verweisen, dass ihm genau das auch in seiner politischen Karriere gelungen ist und darüber Glaubwürdigkeit erzielen. Aber er kann es eigentlich nicht groß mit Maßnahmen unterlegen, denn dafür muss er sich jetzt doch an vielen Stellen zu deutlich von Donald Trump abgrenzen.
Die CDU hat einen neuen Vorsitzenden gewählt und zwar zum ersten Mal auf einem digitalen Parteitag, schon am Freitag und Samstag vergangene Woche. Und das Ergebnis, das musste jetzt aber noch per Briefwahl bestätigt werden. Und gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas möchte ich das einordnen. 1001 Delegierte, Herr Faas, mussten noch mal schriftlich sagen, ja, Armin Laschet, den können wir uns als neuen Vorsitzenden vorstellen. Und Sie hatten da freie Wahl, aber es ist so, dass 796 Delegierte bestätigt haben per Brief, dass sie für Laschet sind oder dass sie für ihn stimmen. Und das ist deutlich mehr, als digital für Laschet gestimmt haben. Da waren es nur 521. Und Herr Laschet, der hat so reagiert. Hören wir mal rein.
Diese große Beteiligung und das Ergebnis sind ein Signal der Einheit der Union. Wir sind Volkspartei mit 400.000 Mitgliedern. Und mir ist es wichtig, dass die christlich-sozialen, die liberalen und die konservativen Wurzeln, so wie es unser Grundsatzprogramm sagt, dass die sichtbar bleiben.
Herr Faas, ein Signal der Einheit, hat Armin Laschet gesagt. Ist das ein Signal der Einheit, dieses Ergebnis?
Das ist erstmal eine Bestätigung und sicherlich auch der Wunsch, und natürlich hat der neue Vorsitzende es auch in diese Richtung gerne interpretiert, jetzt doch zusammenzustehen. Man muss im Kopf behalten, auf diesem letztlichen Briefwahlstimmzettel stand jetzt nur noch der Name Armin Laschet und man konnte sagen ja oder nein. Es haben sich sehr, sehr viele beteiligt, das finde ich in der Tat bemerkenswert, denn auch das wäre ja so eine Art des stillen Protests gewesen, einfach seinen Stimmzettel nicht einzusenden, aber das haben wirklich fast alle der 1001 Delegierten getan. Und von denen haben dann gut 80% waren es, glaube ich, am Ende mit Ja für Armin Laschet gestimmt. Auf dem Parteitag in der Stichwahl zwischen Laschet und Merz hatte er 50%, 53%, Friedrich Merz 47%. Also offenkundig haben von denen ihn jetzt auch viele unterstützt. Aber trotzdem, so 20%, die hat er nicht überzeugt. Die haben explizit mit Nein gestimmt. Und das zeigt schon, auch wenn man sozusagen den Blick etwas weitet, vor 2 Jahren ging es um Kramp-Karrenbauer gegen Merz. Da war es sehr, sehr knapp. Auch auf dem Parteitag in der Stichwahl jetzt war es sehr, sehr knapp. Und jetzt wieder um die Unity, die Einheit, die ist nicht selbstverständlich. Da wird Armin Laschet jetzt sicherlich sehr genau beobachtet werden und sicherlich einiges für tun müssen, damit die Union als schlagkräftige Kraft in diesen Wahlkampf ziehen kann.
Ja, ein Stichwort beobachten. Armin Laschet steht ja jetzt sehr unter Beobachtung, eben vor allem auch vor den Landtagswahlen Mitte März in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird gewählt. Wird ja allgemein so ein bisschen als Nagelprobe gesehen, obwohl ja Armin Laschet eben erst jetzt den Vorsitz übernommen hat. Sind das dann trotzdem seine Wahlen?
Zumindest wird es so interpretiert werden und damit ist es so, ob das jetzt gerechtfertigt ist, ja oder nein. Das spielt ja dann letztlich überhaupt keine Rolle. Im Zweifelsfall, wenn man mal für den Moment als Gedankenexperiment sich überlegt, es geht schlecht aus für die CDU, wird man vielleicht sagen, ja, das waren lokale Begebenheiten vor Ort, aber trotzdem, das sind jetzt seine Landtagswahlen und sie werden vor allem so interpretiert. Es sind auch 2 wichtige Wahlen für die CDU, das darf man nicht vergessen, denn eigentlich sind Baden-Württemberg und auch Rheinland-Pfalz von ihrer Struktur her, von ihrer Wahlhistorie hier typische CDU-Länder. Aber aktuell ist es eben so, in Baden-Württemberg regieren die Grünen seit 10 Jahren, in Rheinland-Pfalz regiert die SPD auf Landesebene seit fast 30 Jahren. Also insofern ist es keineswegs selbstverständlich, dass die CDU-Kandidatinnen dort gut abschneiden werden. Insofern wird Armin Laschet da durchaus mit einer gewissen Maße an Nervosität auch auf diese Wahlen schauen und bezeichnen es sicherlich, dass sich ja doch jetzt abzeichnet, dass die große Frage, die in der Union noch aussteht, nämlich wer wird eigentlich der Kanzlerkandidat, dass man die doch offenkundig erst in die Zeit nach den Landtagswahlen ziehen möchte, um da potenziell eben einen unbelasteten Kandidaten dann auch auswählen zu können.
Ja, eigentlich könnte aber Armin Laschet sich ja auch ausruhen, sage ich jetzt mal. Also eine neue Umfrage zeigt, dass die CDU sehr gut dasteht. 34% im Vergleich zu 33%, die sie bei den Bundestagswahlen geholt haben. Da kann die CDU doch eigentlich nur profitieren. Damit auch Armin Laschet, oder?
Ja, ich glaube, ausruhen werden ihre Kolleginnen und Kollegen nicht zulassen bei einem CDU-Vorsitzenden. Und
die Medien meinen Sie jetzt?
Wie bitte?
Meine Kolleginnen und Kollegen, also die
Medien.
Ja,
genau, also Medien sozusagen. Aber Spaß beiseite. Es ist eine interessante Situation mit Blick auf die Union, die CDU, weil in der Tat, sie steht hervorragend da in Umfragen. Und trotzdem hat man so ein wenig den Eindruck, das ist alles brüchig, die Partei ist nervös. Und natürlich gibt es da auch Gründe für, das ist ja jetzt keine grundlose Panik, sondern man weiß eben nicht, was passiert, wenn Angela Merkel die politische Bühne verlassen wird, dann werden die Karten neu gemischt und ob dann automatisch so ein Transfer von Merkel auf Laschet, auf Söder, wer auch immer der Kanzlerkandidat sein wird, stattfinden wird oder ob die Wählerinnen und Wähler dann ganz neu anfangen zu überlegen, das ist eine der großen, offenen, spannenden Fragen in diesem Wahljahr. Aber das erklärt eben auch, warum man bei der Union nicht so entspannt zu sein scheint, wie man es eigentlich, Sie haben die Umfragen angesprochen, wie man es eigentlich beim Blick auf die Umfragen erwarten würde.
2021 ist ein sogenanntes Superwahljahr. Ich selber finde den Begriff ja immer ein bisschen witzig. Ich sehe da immer so ein Superman-Kostüm vor meinem inneren Auge. Insgesamt 6 Landtage werden gewählt. Die ersten Wahlen dann am 14. März, wir haben es gerade schon gehört, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und am 26. September ist dann die Bundestagswahl. Thorsten Faas ist Wahlforscher an der Freien Universität Berlin. Herr Faas, müssen wir uns im Superwahljahr auf einen Super-Corona-Wahlkampf einstellen?
Danach sieht es aus, wobei wir sicherlich im Moment auch sehr stark von der aktuellen Situation geprägt sind. Und wenn wir uns so in den Juli, August des vergangenen Jahres zurückversetzen, da war die Situation ja doch ein Stückchen entspannter. Und das würde sicherlich auch nochmal andere Optionen für einen Wahlkampf eröffnen, als das aktuell vorstellbar wäre, wenn man an Großveranstaltungen denkt oder auch Haustürbesuche, die Parteien ja durchaus auch als Instrument nutzen im Wahlkampf. Das ist im Moment schwer vorstellbar. Aber wie gesagt, da mag sich ja auch noch was ändern mit Blick auf Impfung oder einfach auch mit Blick auf saisonale Veränderungen. Aber uns steht sicherlich ein Wahljahr bevor, das insgesamt sehr, sehr stark von Wahlkampf geprägt sein wird. Und die Frage jenseits des Technischen, kann man eigentlich Wahlkampf in Corona-Zeiten führen, ist dann eher, bleibt da überhaupt Raum für Themen jenseits der Agenda, jenseits von Corona? Oder ist das Thema einfach so dominant, dass wir über alle anderen, ja, durchaus auch wichtigen Themen, Klima, Soziales, Wirtschaft, alles, was dazugehört, Kultur, Sicherheit, können wir darüber reden? Können wir einen vollumfänglichen Wahlkampf führen? Oder wird es doch so ein Themenwahlkampf, der dann vielleicht auch in seiner Bedeutung oder was das Signal eigentlich ist, was davon ausgeht, vom Ergebnis dann in letzter Konsequenz auch, ja, sehr, sehr eindimensional. Das wäre in der Tat ein bisschen schade, würde ich sagen.
Sie haben gerade die Technik so ein bisschen im Nebensatz runterfallen lassen. Ich finde das aber tatsächlich einen ganz interessanten oder wichtigen Aspekt, denn nicht jedes Wählerklientel ist ja so digital affin. Also muss sich dann aus Ihrer Sicht Wahlkampf auch irgendwie so zurechtbiegen, dass das eben auch die Menschen erreicht, die nicht so digital unterwegs sind?
Das muss das Ziel der Parteien sein, sicherlich. Wobei, wenn man sich in Erinnerung ruft oder wenn man sich fragt, wer sind denn diese Wählerinnen, Wählergruppen, die vielleicht nicht so digital affin sind, dann landet man vermutlich recht schnell bei älteren Menschen, älteren Wählerinnen und Wählern. Und bei denen ist Wahlkampf eh nicht so wichtig, möchte ich sagen, aus zwei Gründen. Die sind eh sehr treue Wählerinnen und Wähler, die geben eigentlich fast immer ihre Stimme ab. Und sie sind vergleichsweise festgelegt in ihrem Wahlverhalten. Also insofern könnte man etwas nur ganz leicht zynisch sagen, da ist nicht so schlimm, wenn der Wahlkampf da nicht ankommt. Ansonsten merkt man natürlich das, was wir in ganz, ganz vielen Umständen, Kontexten erleben, das Digitale muss dann irgendwie ersetzen, was an Präsenz, an persönlichem Austausch nicht möglich ist. Aber wir erleben ja auch all die Defizite oder die Herausforderungen, die damit verbunden sind, dass so ein bestimmtes Momentum vielleicht fehlt, dass man doch irgendwie dann alleine sitzt zu Hause und sich irgendwas anguckt und der Austausch mit anderen fehlt oder auch der Austausch mit plötzlich ganz anderen Personen stattfindet. Also wenn man nochmal an den CDU-Parteitag denkt, plötzlich saßen die Delegierten da vielleicht mit ihren Partnern und ihren Kindern zu Hause und vielleicht haben die Kinder gesagt, na, den Kandidaten jetzt aber bitte nicht wählen, das wäre auf einem Präsenzparteitag vielleicht so nicht möglich gewesen. Also da verschieben sich dann auch Dinge und positiv gewendet, und ich versuche ja bei allem immer noch dem was Positives abzugewinnen, spannende Fragen für uns als Wahlforscher.
Ja, apropos Forschung, Sie führen auch gerade eine Studie durch, wo Sie auch schauen, welches Spitzenpersonal denn möglicherweise vielversprechend ist. Kann es denn sein, ich meine, Wahlkampf passiert ja ganz viel über Köpfe, dass dann doch das Personal die Corona-Frage schlägt?
Ja, beziehungsweise vielleicht das Paket an der Stelle das Entscheidende ist. Denn ein Kennzeichen von Corona ist ja auch, dass wir eigentlich nicht wissen, was in zwei Wochen der Sachstand sein wird, wie sich die Pandemie entwickelt, wie sich Impfmöglichkeiten, Impflogistik entwickelt. Und da ist in einer solchen Zeit der Unsicherheit natürlich ganz wichtig, wem vertraue ich eigentlich, wenn ich eben nicht genau weiß, wie die nächsten Monate und auch die nächsten Jahre, ich meine, wenn man jetzt mal von jenseits von Corona, was wir an Themen hatten in den vergangenen 4, 5 Jahren, was man zum Zeitpunkt einer Wahl nie absehen konnte, was in einer Legislaturperiode, die dann auf eine Wahl folgt, passieren würde, da ist der Faktor Vertrauen, wem vertraue ich eigentlich das Schicksal des Landes an, ein ganz, ganz wichtiger, und dieses Vertrauen genießen natürlich zuvorderst Personen. Also insofern wird es um Personen gehen, aber das macht das Wahljahr eben auch so spannend, dass die Person, der die Deutschen aktuell zu sehr großen Anteilen vertrauen, nämlich die Kanzlerin Angela Merkel, die wird nicht mehr antreten. Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen noch nicht gänzlich in den Köpfen angekommen, oder sie haben es vielleicht noch nicht sozusagen in der Konsequenz für sich durchdacht, wem sie dann eigentlich das Schicksal beim nächsten Mal in die Hände legen. Deswegen interessiert uns das eigentlich, wie so verschiedene Konstellationen aussehen könnten und was damit für Folgen verbunden sind. Also auch für uns ergeben sich viele Fragen, und den versuchen wir eben nicht nur durch scharfes Nachdenken, sondern einfach auch durch Nachfragen bei Bürgerinnen und Bürgern nachzugehen.
Herr Faas, wir sind schon am Ende unserer Stunde. Schön, dass Sie mitdiskutiert haben. Wir diskutieren bestimmt an anderer Stelle weiter. Tschüss.
Sehr gerne. Tschüss.